So, guten Morgen erstmal. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Letzte Woche war ich auch bei der Taufe dabei. Es war wirklich sehr schön. Die Schweinfurter Gemeinde, die dabei war, die bedankt sich auch ganz herzlich. Hat ihnen alles sehr gut gefallen. Und zu Beginn des Gottesdienstes haben wir immer einen kleinen Kinderteil. Darum möchte ich, wenn es geht, die Kinder vorbitten. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Kommt da mal vor. Auch die großen Kinder dürfen auch kommen. Also ich habe eine Geschichte. Die ist passiert in Witzelsleben. Witzelsleben liegt ungefähr 150 Kilometer von Bamberg entfernt, Richtung Erfurt da hoch, und ist vor ziemlich genau 200 Jahren passiert. Witzelsleben ist ein kleines Dorf. Da drinnen wohnte ein Mann, der war ein Schuhmacher. Ein Schuhmacher ist das, wisst ihr, ne? Heute kaufen die Schuhe ja in den Fabriken und in den Geschäften, aber damals haben die Schuhmacher richtig, die kamen an, haben sich die Schuhe angeschaut, die Füße angeschaut, haben gesagt, gut, schneide ich dir zurecht, mache ich dir einen Schuh. Und dieser Schuhmacher, Breidenbach, der war sehr glücklich, weil er ist ein Christ, aber er und seine Frau, sie waren auch sehr arm, haben nicht viel Geld damit verdient. Und sie hatten auch zwei Kinder gehabt und die Frau war schwanger. Wisst ihr, dass er schwanger ist? Also die Frau hat ein Kind bald bekommen, sagte zu ihrem Mann, weißt du was? Wenn das Kind jetzt kommt, ist das dritte Kind, wir brauchen unbedingt ein drittes Bett, damit wir auch Platz haben für das Baby, wo wir es hinlegen können. Und so hat der Schuhmacher gesagt, ich weiß was, morgen ist eine Versteigerung. Ist das eine, was eine Versteigerung ist? Was ist denn das?
Das ist immer
der nächste
Gesöge. Wie
viel?
6 Euro, keine
ja, immer höher, ja.
Das hat sich immer... Dass halt etwas dargelegt wird, was man kaufen kann. Mhm. Und dann dürfen alle sozusagen vielleicht so drum streiten. Also immer höhere Preise und irgendwann, wenn keiner mehr will, dann kriegt der erst den höchsten Preis.
Ja, genau, habt ihr gut verstanden. So funktioniert es immer in Konkurrenz. Und so ging er am nächsten Morgen hin ins Wirtshaus. Und am Wirtshaus saßen schon leider rum. Das wurde der Hausrat versteigert, also Sachen aus von Leuten, die im Haus ausgezogen sind. Und der Versteigerer kam an und hat gesagt, wir haben hier ein Bett, wir haben hier Töpfe und Küchenmöbel und alles Mögliche. Und aber als erstes, bevor ich anfange, habe ich hier eine wertvolle, schöne Familienbibel. Die versteigern wir zuerst. Wer möchte die haben? Und die Leute waren schon ein bisschen angetüdelt und angetrunken und gesagt, was, eine Bibel? Deswegen sind wir da nicht hier. Und da kam ein Kaufmann und hat gesagt, ich biete 50 Cent. Das Papier kann ich rausreißen, kann ich dann Sachen einwickeln, kann es den Leuten weiterverkaufen, wenn ich was verkauft habe. Der Schuhmachermeister, der war ein sehr gottesfürchtiger, gläubiger Mensch, hat gedacht, was, die Bibel zerreißen? Hat er gesagt, nein, das geht nicht, ich biete 1 Euro. Der Kaufmann schaute sich um, hä, der 1 Euro? Die anderen haben gelästert, hä, der will eine Bibel haben, schau mal her, der braucht er da gar nicht. Und plötzlich sagte einer von den so halb angetörkelten Leuten, ich biete 5 Euro für die Bibel. Und der Nächste, ja, 5 Euro, da biete ich 7 Euro. Und der Schuhmacher hatte 70 Euro dabei gehabt. Und der Kaufmann hat wieder gesagt, 10 Euro, ich biete 15 Euro. Dann kann ich die Bibel zerreißen, dann kann ich es verwenden, wie ich es brauche. Und der Schuhmacher hat gesagt, das könnt ihr nicht machen, das ist eine Bibel. Dann biete ich 20 Euro. Das haben sie hochgesteigert, bis auf 70 Euro. Hat gesagt, 70 Euro mehr habe ich nicht, dann kaufe ich die Bibel. Und dann hat er tatsächlich für 70 Euro die Familienbibel gekauft. Er hat gesagt, lieber Gott, man kann ja dein Wort hier nicht so verspotten und das geht nicht. Er hat die Bibel genommen, hat vergessen, dass er ein Bett kaufen wollte. Da kam er nach Hause. Und seine Frau, hat sie sich darüber gefreut, hat gesagt, wo ist denn dein Bett? Ja, Frau, das tut mir leid, das Bett, das habe ich mitgebracht. Diese Familienbibel hier, die konnte ich nicht zulassen, dass ein Kaufmann wollte hier die Papiere rausreißen und einwickeln, seine Sachen zum Verkaufen. Die anderen haben darüber gespottet. Das geht doch nicht. Und das musste ich einfach nehmen. Und so hat er eben sein ganzes Ersparnis für die Bibel ausgegeben. Jetzt hatten sie kein Geld mehr gehabt. Und so gingen sie dann abends ins Bett und die Frau war etwas unzufrieden mit ihrem Mann. Aber der Mann war froh und gesagt, lieber Gott, die Bibel habe ich gekauft. Es ging um deine Ehre. Am nächsten Morgen hörten sie, wie draußen vor der Tür plötzlich klack, 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 ein Pferdefuhrwerk ankam und quietschen die Reifen. Wie ist er damals, sie haben so Holzreifen gehabt und dann musste man die mal ölen mit Pferd und so. Und oft häufig haben die sehr gequietscht und gerattert. Und die haben sich gedacht, was, jetzt früh am Morgen? Wer kommt denn hier vorbei bei uns? Da geht er raus, er schaut die Tür. Tatsächlich steht dort ein großer Fuhrwerk dort mit zwei Pferden davor. Und der Müller vom Ort ist da. Er hat gesagt, Schuhmacher, Meister Breitenbach, meine Frau schickt mich. Hat mir gesagt, denn diese Geschichte hat sich rumgesprochen, dass der Schuhmacher so dumm war und für 70 Euro die Bibel gekauft hat, statt ein Bett zu kaufen. Und hat meine Frau das gehört, hat gesagt, das geht nicht. Wir haben ein Bett übrig, ein schönes Bett. Und ich habe auch schöne Kleidung fürs Baby hier. Und das schicke ich euch alles. Und ihr müsst es annehmen, wenn ich als Müller zu meiner Frau nach Hause komme und sage, ich habe es nicht angenommen, kriege ich Ärger mit meiner Frau. Also das ist ein Geschenk für euch. Und plötzlich hat der Schuhmacher und seine Frau ein viel schöneres Bett bekommen, als er hätte steigern können, mit schönen Kissen und Decken und Kleidung für das Baby noch dazu. So ein froh und dankbar. Und dann am Abend hat er zu seiner Frau gesagt, siehst du, Gott behütet uns doch. Hat er es im Psalm 37 vorgelesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr heute mal zu Hause Psalm 37 mal durchlesen, sehr schön. Da steht unter anderem auch drinne: Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Und wenn wir Gott treu sind, ist Gott auch treu und segnet uns bei allem, was wir tun. Und das sollte auch jeden Morgen und Abend eine Andacht zu Hause machen, stille dem Herrn sein, ihm treu sein. Und er hilft euch durch die Schule, durch euer Berufsleben, durch euer ganzes Leben. Das war die Geschichte. Und wenn ihr wollt, habe ich hier noch Papier dabei. Ein paar Zettel, wo sich die Schuhmacher meistens mit seiner Frau und dem Baby dran sind. Bitte schön. Teil mal aus. Könnt ihr ja ausmalen. Okay, dann könnt ihr euch wieder hinsetzen. Also Gott ist treu und er behütet uns und segnet uns. Und für uns habe ich heute eine Geschichte dabei. Die finden wir in Johannes Kapitel 2. Johannes Kapitel 2. Die Verse 1 bis 12. Ich lese mal vor. Johannes 2, 1 bis 12. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht es dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisermeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisermeister den Wein gekostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisermeister den Bräutigam zu sich und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana, in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, sie blieben nicht lange da. Ich fand diese Geschichte immer noch sehr interessant. Das heißt dort in Vers 1 und 2: Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, die Mutter Jesu war dort, es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Viele von uns sind ja verheiratet und haben auch eine Hochzeitsfeier gemacht. Wen habt ihr denn zu eurer Hochzeit so alles eingeladen? Und andere wollen doch heiraten, wen wollt ihr denn einladen? Am meisten laden wir erstmal ein unsere engsten Freunde, dann unsere Schulkameraden, die Nachbarn, dann Verwandte, reiche Verwandte, die gute Geschenke mitbringen. Ja. Aber habt ihr auch daran gedacht, dass es ein Fest sein soll, wo man Jesus einladen kann? Und wenn wir heutzutage denken, dass es so Junggesellinnen und Junggesellenabende gibt, muss ich überlegen, ob Jesus dazu einladen kann. Für mich ist es nur interessant hier bei dieser Geschichte erstmal ganz allgemein. Jesus begann seinen Dienst, aber er ging jetzt nicht nach Jerusalem zu den hohen Priestern in den Tempel, um da Showbusiness zu machen, ein großes Wunder zu vollbringen und bekannt zu werden, sondern er ging hier in ein kleines, unbekanntes Dorf im Norden. Könnt ihr nachschauen auf der Karte, ganz weit oben ist das von Israel, ja. Und dort hat er seine Macht offenbart, indem er zur Freude der Hochzeitsfeier beigetragen hatte. Und so wie Gott Adam und Eva in dem Paradies schon schuf und dann segnete, so segnete jetzt auch Jesus als erstes Mal die Ehe bei der Familie, wo er eingeladen worden ist. Also diese Ehe begann mit dem Segen Gottes. Vers 3 heißt es, als es an Wein mangelte, spricht die Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein. Wenn du das genau durchliest, wird ihr hier merken, zunächst erstmal Maria, das wissen wir, hat bewahrte alle Hinweise auf Jesus in ihrem Herzen, hieß es. Und ihr war bewusst, Jesus ist ein besonderes Kind, nicht irgendeins. Und sie hoffte natürlich auch auf eine Gelegenheit, dass er öffentlich Wunder vollbringen kann. Alle Eltern sind stolz auf ihre Kinder, wenn sie irgendwas Besonderes vollbringen. Und so wollte auch die Maria, dass Jesus was Besonderes macht, dass er sagt, es ist mein Sohn. Das Zweite ist, sie war mit einer der Verantwortlichen, die das Fest im Hintergrund mitgeleitet haben. Und als Verantwortliche sah sie, oh, da kommt auch ein Problem auf uns zu. Entweder entsteht es bald oder es wird bald Probleme geben. Und das hat mich überlegt und geführt, wie ist es mit uns? Sind wir so wie Maria auch bereit, in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen? Oder anders gefragt, tragen wir gern Verantwortung für andere? Helfen wir gerne mit oder sind wir lieber passive Zuschauer? Wie so im Stadion, das sind die Aktiven unten in der Bühne. Oder bei einer Fußballweltmeisterschaft haben wir gesehen, ein Trainer, 12 Spieler und außen waren noch 10.000, 20.000, 100.000 Trainer, die alles besser wussten, warum die deutsche Mannschaft das oder das schaffen oder nicht schaffen konnte. Sind wir aktiv oder sind wir passiv? Und die andere Frage ist noch bei Maria, sie hat gesehen, es kommt ein Problem auf uns zu. Wie lösen wir Probleme auch innerhalb der Gemeinde? Sehen wir sie, erkennen wir sie, denken wir darüber nach, sind wir aktiv, um Sachen zu vermeiden? Und denken wir auch daran, mit all unseren Herausforderungen, die wir jetzt nicht direkt lösen können, dass wir damit zu Jesus kommen können und ihn bitten können, uns zu helfen. Maria, merken wir, hatte eine Verantwortung übernommen, nahm sie wahr, sie erkannte die Problematik und sie ging zu Jesus. Und ich denke, wenn wir sowas auch in unserem Leben haben, dass wir so Probleme erkennen, dass wir sie erkennen sollten und sie Jesus vorlegen sollten, ganz direkt. Ja, das und das ist vorgefallen, wir brauchen deine Hilfe, hilf uns. Die Antwort Jesus überrascht uns ein bisschen, Vers 4. Jesus spricht, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Als ich das früher so gelesen habe, habe ich mir gedacht, ist aber eine harte Antwort, weil Luther übersetzt ist, was habe ich mit dir zu schaffen? Weib. Und Weib klingt dann noch härter als Frau. Aber wenn wir genauer nachschauen, stellen wir fest, da steht nicht Weib dort oder Frau, sondern da steht Dame dort, also eine Ehrenanrede. Zum anderen so fiel mir dabei noch ein, wie ist es mit uns heutzutage bei Hochzeiten? Hochzeiten uns heutzutage können wir so machen, wenn wir wollen. Ich habe nächste Woche Spätdienst, du hast zweite Schicht, gehen wir früh um 10 zum Standesamt und um 11 sind wir verheiratet. Fertig, zack. Und wenn es das Finanzamt noch nötig ist, können wir noch vor November machen, dass wir im Dezember noch unsere Finanzen regeln können und nicht weniger Steuern zahlen müssen. Die Leute damals haben geheiratet, es war ein großes Fest, und es hat die ganze Woche gedauert. Nicht, dass ihr denkt, dass sie den ganzen Tag gefeiert haben, 24 Stunden rund um die Uhr. Das waren ja alles Bauern, sie mussten ihre Tiere versorgen, sie mussten die Landwirtschaft versorgen. Sie gingen weg aufs Feld, kamen wieder zurück, nahm wieder dran teil an diesem Fest. Darum kamen auch diese Diener, haben ihre Hände gewaschen, die Füße gewaschen und so, ja. Und dann haben sie wieder weiter gefeiert. Dann mussten sie wieder am Abend ihre Tiere versorgen, gingen wieder weg und kamen wieder zurück. Also es war ein schönes gesellschaftliches Ereignis, was über 3 bis 5 Tage dauerte. Und es stellt euch vor, wenn sowas jetzt so 5 Tage dauert und die Leute kommen und gehen, bringen auch Nachbarn mit, die auch noch mit gratulieren wollen und so. Und plötzlich stellen sie fest, der Wein geht zu Ende. Das ist schon peinlich für das Ehepaar, wenn sie ihre Ehe beginnen und plötzlich feststellen, wir können nicht zu trinken anbieten an unsere Leute, das heißt, wir sind nicht gastfreundschaftlich genug. Wir verletzen die Gesetze der Gastfreundschaft, wir geben ihnen nichts. Also wir sind heutzutage gewöhnt, jemand kommt, ach du bist da, okay, alles klar, tschüss und weg. Wir bieten nichts an, wir geben nichts her, wir machen das sehr sachlich, sehr nüchtern. Aber wenn ihr in die arabischen Länder reinfahrt, wird ihr merken, da drüben ist es, Gastfreundschaft ist ein heiliges Gut, ein sehr wertvolles. Und wenn dann der Wein ausgeht, das ist schon äußerst peinlich. Und die Maria, die Mutter Jesus, ging es mit einer positiven Erwartungshaltung zu ihm, um Jesus aufzufordern, um dafür eine Lösung zu finden. Habe ich auch so überlegt, wie ist es mit uns? Oft ist es auch so, dass wir Gott zwar unsere Probleme vorlegen und dann auch erwarten, dass Gott unsere Probleme löst für uns. Aber im Allgemeinen ist es auch so, dass Gott uns das Leben geschenkt hat. Er lebt nicht für uns, sondern er lebt mit uns. Zum Beispiel bei Daniel und seinen 3 Freunden hieß es dort, sie kamen in den Feuerofen rein und vorher wurde der Ofen 7-mal heißer gemacht. Hatte ich mir so überlegt, Gott muss jetzt einen Platzregen schicken, Feuer auslöschen, fertig. Aber Gott hat gesagt, lasst es 7-mal heißer machen. Ich gehe mit euch in das Feuer hinein. Ich behüte euch im Feuer, im Wasser, was immer auch passiert. Und Gott lebt nicht für uns, er lebt mit uns. Und er zeigt euch durch sein Wort, welche Wege wir gehen sollen. Das sollten wir lernen. Und diese Anrede, dieser zweite Punkt, den ich da wichtig fand, Dame, also meine Dame, also so eine ehrenvolle Anrede war das, die war ja bis vor 100 Jahren auch in Deutschland noch üblich. Hat einfach Mutter gesagt, oder heutzutage sagt man nicht mehr meine Mama oder Papa, sondern sagt nur den Vornamen manchmal. Aber damals war es vor 100 Jahren noch üblich, verehrte Frau Mutter, verehrter Herr Vater wurde angesprochen. Und so in der Art hat Jesus auch seine Mutter angesprochen. Aber ihm war klar, er ist ja kurz zuvor getauft worden. Mit dieser Taufe begann ein neuer Lebensabschnitt für ihn. Wie mit jeder Taufe für uns auch ein Lebensabschnitt neu beginnt. Das heißt, Jesus wurde klar, ich komme als zweiter Adam auf diese Welt. Ich komme jetzt auf diese Welt, um zu zeigen, dass Adam nicht sündigen musste, um die Sünden der Welt auf mich zu nehmen. Und ich bin auch bereit, für die Sünden der Welt geopfert zu werden. Das geschah ja mit der Taufe alles, wo der Heilige Geist auf ihn kam. Und wir sehen auch in allen Berichten, dass Jesus im Umgang mit allen Menschen immer freundlich, offen und höflich war. Und war 30 Jahre lang freundlicher, netter, liebevoller Sohn zu seiner Mutter. Und wird auch hier bei dieser Anrede, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Sie höflich gesagt haben, verehrte Frau Mama, das geht dich nichts an, was ich mache. Denn Jesus wollte jetzt auch bei seinem Dienst sich nicht durch familiäre Bindungen behindern lassen. Wir lassen uns so öfters durch familiäre Bindungen behindern. Der hat falsch gemacht, aber ist mein Bruder, da kann ich nicht so handeln, wie ich gerne bei anderen Leuten handeln würde oder sowas. Aber Jesus war ja frei von all diesen Bindungen. Auch später hieß es, draußen steht dein Vater, deine Mutter, deine Brüder stehen vor der Tür. Sagt Jesus auch, Vater, Mutter, Brüder, ihr seid meine Brüder, meine Schwestern, die hier seid. Das heißt, Jesus hat klar gemacht, meine Aufgabe ist neutral. Ich bin nicht familienabhängig. Also er wollte nicht, dass irgendeine irdische Bindung ihn von der Erfüllung seiner Aufgaben abhalten sollte. Und seine Mutter hat es auch irgendwie richtig verstanden, denn wir merken in Vers 5, dann dreht sich seine Mutter zu den Dienern rum, die da waren. Passt mal auf, das Wasser geht, der Wein geht bald zu Ende. Ich habe mit Jesus gesprochen. Und wenn er jetzt mit euch sprechen sollte, dann macht das, was er euch sagt. Wir merken, Maria hat das richtig verstanden, hat es nicht im falschen Hals bekommen oder so. Man merkt auch, dass er mit den Dienern gesprochen hat, dass Maria auch Vertrauen in Jesus hatte. auch wenn sie spontan keine direkte Zusage erhielt. Und zum anderen merken wir auch, dass sie ihre Verantwortung zuverlässig wahrgenommen hat. Und deshalb im Vertrauen darauf, dass die Zuverlässigkeit, Jesus wird schon richtig machen, sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Und wenn wir heute etwas von Maria lernen wollen oder können, dann ist es das, dass wir den Verheißungen Gottes vertrauen sollten. Wie Psalm 37, lest ihn mal durch, der steckt voller Verheißungen, die Gott uns gibt, voll Versprechungen, an die er sich hält, an sein Wort. Psalm 37 ist ein sehr schöner Psalm. Und er hilft uns auch, wenn wir nicht sofort eine Antwort bekommen. Und daher sollten wir dann, wenn wir Gottes vorlegen, im Vertrauen auf ihn, im Glauben an ihn einfach weiterarbeiten, unsere Aufgaben machen und uns gegenseitig im Glauben stärken. Vers 6 heißt es dann, es waren 6 steinerne Wasserkrüge da aufgestellt. Nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Wenn ihr die schon mal angeschaut habt, vielleicht in irgendwelchen Museen oder so, die Krüge waren ungefähr so hoch. Und Reinigung nach jüdischer Sitte, das heißt, es ist ein ganz klarer Hinweis auf das Buch Mose, dritter Mose, vierter Mose, die ganzen Hygienevorschriften, ja. Gott ist für uns. Und ich finde es so ironisch in dieser Geschichte dabei, dass im Mittelalter die Juden an vielen Städten vertrieben worden sind, weil sie ja schuldig gesprochen worden sind, wegen euch sind die Seuchen hier. Aber wenn die im Mittelalter die Reinigungsvorschriften der Bibel eingehalten hätten, wären die Seuchen gar nicht aufgetreten. Und auch heute kommt es noch sehr oft vor, dass sehr viele Menschen an heftigen Magen-Darm-Erkrankungen leiden, wegen Mangel der Hygiene. Da habe ich mich gefragt, wie haben denn die Leute das Hände gewaschen? Sind die hin zu den Krügen und haben dann drin die Hände gewaschen? Wie stellt ihr euch das vor, wie die das gemacht haben? Da kam mir ein Diener mit einem sauberen Krug an, hat in den großen Tonkrug reingelangt. Wenn dann die Leute vom Feld zurückkamen, haben sie ihre Hände vorgehalten, hat er drüber geschüttet. Sie haben die Hände gewaschen und die Füße gewaschen. Die waren dann wirklich sehr sauber. Dann sind sie reingegangen zum Fest. Das heißt, die Krüge selber waren immer sehr, sehr sauber. Es war im Prinzip fließendes Wasser wie in einem Wasserhahn. Und die Krüge selbst blieben immer sauber und rein. Und Jesus geht so rum und kriegt es mit und überlegt sich das. Und dann geht er plötzlich hin zu den Dienern und spricht zu ihnen. Vers 7. Füllt mal alle Krüge mit Wasser. Und ihr müsst euch vorstellen, die Krüge haben ungefähr 100 Liter gefasst. Das heißt, die Diener mussten rausgehen mit ihrem großen Joch obendrauf und den Holzzubern da, sind zum Brunnen hin, reingetan, hochgeholt, zack, reingeschüttet, zack, den nächsten rein, reingeschüttet. Es war nicht so, wie wir uns Wasserhahn auftreten oder Gartenschlauch nehmen, das war richtig Arbeit. Wie sie alles vollgeschüttet haben, haben sie zu Jesus gesagt, alles ist voll. Und dann kommt der Befehl, füllt die Krüge mit Wasser. Und das fand ich sehr interessant für mich. Das ist immer erstaunlich, dass Jesus uns oft mit einfachsten Mitteln hilft. Also ganz simpel. Wir sind ja oft so wie dieser syrische General Naaman, wer den kennt, in 2. Könige 5. Nicht mal aufschlagen, 2. Könige 5. Ich mal 2, 3 Verse davon vorlesen, wo ich immer uns erkenne, wenn wir Gott etwas bitten, welche Erwartungshaltung wir haben. Und der Naaman ist ein General gewesen, der vom Aussatz geschlagen war. Sein ganzes Gesicht, alles war schubbig gewesen. Und 2. Könige 5, Verse 11 bis 13. Fangen wir von Vers 9 an. Da kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor das Haus an der Tür beim Elisa. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasch dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder heil werden, du wirst rein werden. Wir sehen ja einen Menschen, der krank war, der geheilt werden wollte und es kommt ganz direkt eine Anweisung, so und so mach das, dann wirst du sauber. Und oft ist er mit, wir bitten Gott um etwas, und dann sagen wir so, Gott, lieber Gott, hilf uns doch. Und dann haben wir bestimmte Vorstellungen, wie Gott uns helfen wollen soll. Denn Vers 11 heißt es, obwohl er sie wusste, was er machen sollte, da wurde Naaman zornig und zog weg. Er war stinksauer. Und er sprach, was hat er gesagt? Ich meinte, dann stellt er sich vor, wie Gott ihm helfen sollte, der Prophet ihm helfen sollte. Ich meinte, er sollte selber zu mir herauskommen, nicht seinen Diener bloß schicken. sollte hertreten und dann den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen. Oh, la, 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 irgendwelche Sachen da machen, so wie die Priester es damals so üblich war. So soll er handeln. Und seine Hand hin zum Heiligtum erheben. Irgendwelche Urbi et Orbi-Zeichen machen, ja. Und mich so vom Aussatz befreien. Das war die Erwartungshaltung, die er hatte. Und das heißt, da kommt aus der Diener her, ich soll zum Jordan hingehen und dann argumentiert er weiter. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Perba besser als alle Wasser in Israel? Und es stimmt, das sind der Gebirgsgewässer, die sind sauber und rein. Der Jordan ist so ein Fluss wie der Main, der so Lehmboden drin aufgelöst ist, also braun und langsam und träge fließend. Also wie in das schmutzige Wasser soll ich reingehen? Dann haben sie viel bessere und saubere Wasser dort. Was soll das? Ja? Und mich sie sind besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte. Und er wandte sich weg und zog weg im Zorn. Ich denke, manchmal sind wir so wie dieser Naaman. Wir bitten Gott um etwas, haben unsere Vorstellung, sagen, lieber Gott, du musst mir jetzt helfen und ich erwarte von dir, dass du jetzt Folgendes, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens machst. Aber Gott hilft uns auf eine einfache und unspektakuläre Weise. Er hat nur gesagt, füllt die Krüge mit Wasser. Wasser habt ihr da, füllt es mal fertig aus. Und vor kurzem hörte ich auch eine nette Geschichte von einem Mann, wie er als Kind die Diktatur von Hitler überlebte. Sie sind als jüdische Familie 1940 von Deutschland nach Frankreich geflohen, weil der Mann gemerkt hatte, es wird zu heiß für uns Juden, wir müssen raus, das ist nichts. Frankreich war noch frei. Da blieben sie in Frankreich eine Zeit lang. Aber dann haben die Deutschen Frankreich erobert. Sagt er, oh, wir sind im freien Frankreich, wir müssen nach Süden, wir fahren nach Südfrankreich, gehen über die Alpen in die Schweiz, um dort ein Asyl zu bitten. So haben sie sich aufgemacht und sind losgegangen. Losgefahren mit der Eisenbahn, runter nach Südfrankreich, dann mit dem Auto zu den Alpenvororten. Hat dort jemand gesucht, wer kann uns in die Schweiz reinführen. Haben Rucksack dabei gehabt und alles dabei, was sie so brauchten. Dann wanderten sie los. Es war freitags. Und Freitagnachmittag sind sie ihre 2000 Meter Höhe hochgestiegen, waren sie ziemlich erschöpft. Kamen sie in eine Berghütte hin, hat der Vater gesagt, stopp, wir gehen nicht weiter. Wie lange dauert es noch bis zur Schweiz? Na, 2-3 Stunden sind wir da. In 2-3 Stunden ist Sabbat. Das mache ich nicht. Wir bleiben hier. Ja, hier bleiben? Die Deutschen sind doch da, die sind doch schon unterwegs, die suchen schon die ganzen Juden. Die können jetzt, wenn da einer hochkommt, morgen früh oder heute Abend, da seid ihr dran. Nein, es ist Sabbat, wir bleiben hier, wir gehen nicht weiter. So sind sie in dieser Berghütte geblieben, Freitagabend. Sabbatmorgen schauen sie raus, hat draußen geschneit. Jeder, der wandert, weiß, dass man im Schnee nicht wandern kann. Es schneit, ist zu gefährlich, rutscht mal aus. Und durch den Schnee konnte auch kein Deutscher hochkommen. Sie konnten aber auch nicht weg. Sonntagmorgen schauten sie raus, dachten, jetzt gehen wir mal in die Schweiz rein. Blauer Himmel, Sonnenschein, bestes Wetter. Sie marschierten 2-3 Stunden hoch bis zur Grenze. Da waren 2 Soldaten. Stopp, was wollt ihr? Ja, wir sind Juden, möchten Asyl bitten. Sagt eure Pässe. Okay, alles klar, könnt reinkommen. Wurden sie mit Jeep in dieses Flüchtlingslager gefahren. Wie sie im Flüchtlingslager ankamen, sagten schon die schon dort waren, wie, ihr kommt hierher? Habt ihr denn das geschafft? Ja, wieso? Ja, die Zollbeamten haben den Befehl schon seit 2-3 Wochen, keinen mehr durchzulassen, weil die Lager voll sind. Und ihr kommt heute, obwohl dieser Befehl da ist, kommt ihr hierher? Das geht doch gar nicht. Die sind aufgefallen, die sonntags gegangen sind. Sonntags haben die Zöllner frei gehabt, kamen Soldaten hin, die kannten den Befehl nicht. Und so wurden sie einfach hindurchgeführt. Ich sehe, für mich ist so ein Zeichen, dass wir Gott auf eine ganz einfache, simple Weise, wenn wir ihm treu sind, ist er treu zu uns. Und dann schließen wir Vers 8 bis 10. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es den Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser kostete, das Wein geworden war, und er wusste auch nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm. Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Für mich ist so ein Zeichen, wenn Jesus hilft, gibt es immer die gläubigen Diener, die wissen, wie Gott eingegriffen hat. Die wussten ja, Jesus hat das Wunder getan. Und die erstaunten Außenstehenden, wie der Speisemeister, der ein Fachmann auf seinem Gebiet war, konnte er nur erstaunt zugeben, dass die Qualität des Weines hervorragend ist. Und uns muss klar sein, die 6 Krüge umfassten ca. 600 Liter Wasser. Das war nicht, also nicht, keine geringe Menge, die da war. Ja. Und da hieß es noch, wenn sie betrunken sind. Aber das heißt nicht betrunken. Das heißt, im Original steht drin, wir haben ja Leute, einige essen, bis sie satt sind, andere essen, bis sie voll sind. Und wieder andere überfressen sich dann eben. Und hier steht drin im Original, sie tranken, bis sie voll waren. Also nicht, bis sie betrunken waren. Und mein Schwiegervater, der tut auch Traubensaft, hat er in Portugal drüben viel Wein, also Wein angepflanzt und macht selbst Traubensaft. Und dieser Traubensaft, kann ich sagen, der ist süffig. Das heißt, wenn ihr dann anfangt zu trinken, ihr könnt nicht mehr aufhören. Das schmeckt so gut und so lecker und so süß und so angenehm, dass ihr den trinkt, bis ihr voll seid, nicht bis ihr satt seid. Und so ist es damals auch gewesen. Denn es kommt dann der zweite Teil, für mich, der sehr wichtig ist dabei, bei dieser Geschichte, ja sehr wichtig sogar. Es kommt dann eine kurze Erklärung zum Wein ist notwendig. Denn wir haben in der Bibel ja 3 Begriffe, die je nach Zeitgeist immer unterschiedlich beurteilt werden oder missverständlich interpretiert werden, sagen wir mal so. Der erste Punkt ist immer der Punkt Musik und Tanz. Da kann man rumdiskutieren. Der zweite Punkt ist Liebe und der dritte Punkt ist Wein. Darum ist es uns so wichtig, wie man das richtig zu sehen hat. Also Liebe, habe ich festgestellt, gibt es in vielen Sprachen sehr viele Nuancen. Im Griechischen und in anderen Sprachen auch. Wir im Deutschen dagegen, wir lieben. Was lieben wir denn? Wir sagen, wir lieben Coca-Cola. Lieben wir. Wir lieben unsere Schuhe. Wir lieben unsere Kleidung. Wir lieben unser Auto. Wir lieben unsere Karriere. Lieben wir alles. Im Griechischen haben wir so 3 Begriffe für Liebe. Wir haben den Begriff Eros, Philie und Agape. Eros, Erotik, ist uns klar, was das bedeutet, die sexuelle Liebe. Philie, von Philanthrop, wenn ihr so wisst, das ist die freundschaftliche Liebe. Und Agape, der braucht bloß 1. Korinther 13 durchlesen, wisst ihr, was Agape bedeutet. Und beim Wort Wein haben wir in der Bibel auch 3 Begriffe. Da haben wir nämlich drin Tirosh, Yayim und Shekar. Tirosh, das ist die Frucht vom Weinstock als Getränk. Das kann vergoren sein oder unvergoren. Yayim, das ist immer Traubensaft. Und Shekar, das ist allgemein ein Getränk von Früchten. Der kann sowohl vergoren wie unvergoren sein. Und das ist eine wichtige Sache, wenn jetzt gesagt wird, Wein, vergorener Wein sei ein Naturprodukt, wird immer gesagt, na, Wein ist ein Naturprodukt. Stimmt es nicht. Warum nicht? Weil Wein ist immer ein Zersetzungsprozess. Zersetzung von Traubensaft, wenn Traubensaft zersetzt wird. Und wird zersetzt, dieser Traubensaft, durch Gärung. Und dieser Zersetzungsprozess, der wird Zucker in Alkohol umgewandelt. Also wenn ihr es genau wissen wollt, Glucose oder Fructose wird umgewandelt in C2H5OH. Und bleibt drübig CO2, diese chemische Formel. Also wird Zucker in Alkohol umgewandelt und bei dem Kohlendioxid frei wird. Und eine Weintraube, wenn ihr eine richtige Weintraube hernimmt, ihr könnt sie in der Sonne lassen, die ist in der Sonne ausgesetzt, auch diese Hitze, das macht der Weintraube nichts aus. Da innen drin ist der Saft, wann wird er zum Wein? Er wird nie zum Wein werden, es bleibt Saft. Wann wird dieser Saft zum Wein? Dann, wenn die Haut aufplatzt und außen Hefepilze draufkommen. Warum? Und das kann selbst spontan entstehen, das kann aber nur bei den Weintrauben geschehen, sonst nicht bei anderen Früchten geht es nicht. Weil die Weintraube enthält 30% Zucker und braucht keinen Zuckerzusatz extra, plus Hefe dazu reingetan, fängt es das Gären an, das Zersetzen an. Und die Frage ist jetzt für mich, waren denn die Juden damals mit einem System vertraut, den Saft rauszuholen, ohne dass es Wein wird, dass dieser Wein, der rauskommt, der Weintraube, dieser Wein rauskommt, ohne dass er vergoren wird. Also mein Schwiegervater, wie gesagt, der hat Saft gemacht hat dieses Patent gekannt und seinen Traubensaft, kann er heute leider nicht mitbringen, aber der Traubensaft blieb monatelang, ganz lange blieb der als Saft erhalten, hat nicht gegärt, weil er kannte das Patent, wie das funktioniert. Es gibt 5 Patente, 5 verschiedene Methoden, um diesen unvergorenen Wein zu erhalten, aus dem Weintraube diesen Wein zu erhalten, ohne dass er gärt. Das Einfachste ist, hat ihn gepresst, dann reingeschüttet in große Behälter und oben die zugemacht, dass sie von der Luft abgeschlossen waren. Denn wir brauchen zum Verbrennen immer Sauerstoff. Ohne Sauerstoff ersticken wir. Haltet mal eure Luft mal an, länger als 3 bis 5 Minuten, schafft ihr nicht, dann kippt ihr um. Sauerstoff brauchen wir. Und zum Vergären brauchen wir Sauerstoff. Ohne Sauerstoff keine Gärung. Wenn es abschließt, das Ganze, kann es nicht gären. Das Zweite war eine einfache Methode auch. Hat den Saft rausgeholt, hat ihn gekocht, bis es ein Sirup wurde. Und diesen Sirup könnt ihr jahrelang aufbewahren. Das haben wir auch bei Nektar, wenn wir so Nektars kaufen, aus Sirup hergestellt, steht immer drauf. Ne? Den Sirup könnt ihr hernehmen, reintun, das Wasser drüber schütten, rumrühren, habt ihr euren Saft wieder. Das andere war noch, man kann diesen Saft, den man das hat, durch ein großes Tuch schütten. So ein schönes Spannbetttuch da. Dann wurde er das durchgeschüttet. Und dann wurde Gluten, was drin ist, das blieb in dem Tuch hängen. Und wenn das Gluten draußen ist, ist die Kraft zum Gären für den Traubensaft weg. Da kann ich mehr gären. Das andere war noch, viele, wenn sie im See oder im Fluss in der Nähe wohnten, haben sie diesen Saft genommen, haben ihn von der Luft abgeschieden und haben ihn ins Wasser reingetan, dass es schön kühl gehalten war. Oder haben Felsenkeller gehabt, wo es dunkel und kühl war, haben ihn da reingelegt, haben gewartet, bis das Gluten sich setzte. Dann konnten sie oben diesen Saft abschöpfen und er war nicht vergoren. Und dieser Saft, der abgeschöpft worden ist, konnte auch jahrelang gehalten, konnte sich jahrelang halten, ohne dass er gärt, ohne dass er alkoholisiert ist. Und das Fünfte ist das, was wir hier in Deutschland immer sehr, sehr gern benutzen. Wir lassen den, also hier unsere Weintrauben werden gepresst, dann kommen eben die Hefe dazu zum gären lassen und, oder Gluten zum Neutralisieren. Und dann kann man das so mit diesen chemischen Mitteln, die man reinschüttet, das aktivieren oder stoppen, aktivieren und stoppen. Und das kannten die im alten Israel auch schon, die konnten auch schon mit Gluten und mit Hefe umgehen und konnten sagen, bis dahin, dann ist Stopp. Und der Beweis, dass solche Methoden zur Erhaltung von den unvergorenen Wein benutzt werden, ist vielfach. Denn im gesamten arabischen Raum, also Iran, Irak, Libyen, Marokko, Algerien und all diesen Ländern, wenn man sich das anschaut, diese arabischen Länder, die trinken ja keinen Alkohol, aber alle tun sie Wein anpflanzen und alle haben diese Methoden bis heute erhalten, von dem wir lernen können. Sie machen Traubensaft unvergoren. Und dann ist aber für uns das Problem, dass wir immer nur Wein lesen in der Bibel, immer wieder. Und da müssen wir mal klar machen, sagen wir mal umgekehrt, überlegt einfach mal selbst, ob Jesus, als er den Wein gemacht hatte, Lebensfreude fördern wollte oder ein Drogenspezialist war, ein Alkoholfachmann war, der sich daran freute, dass die Leute besoffen nach Hause gehen und nach Hause torkeln. Was denkt ihr? Also ich denke nicht, dass Jesus die eingeladenen Gäste betrunken machen wollte, damit anderen über sie lästern, wenn sie so nach Hause torkeln, sondern Jesus wollte, dass wir Lebensfreude haben. Und der vergorene Wein in der Bibel, wir haben 2 Arten von Wein, einen vergorenen und unvergorenen Wein. Der vergorene Wein steht auch als Symbol für Drogen jeglicher Art. Wenn du Sprüche nachliest zum Beispiel, ja. Und wenn wir die Bibel lesen, soll man sie immer nach diesem Prinzip lesen, im Zusammenhang, Bibel erklärt sich alleine, und den Kontext beachten, worin der Wein geschrieben steht, was benutzt wird. Da werden wir feststellen, dass es von einem guten Wein die Rede ist, der ein Vermehrer des Wohlbefindens und des Friedens ist. Und der andere, der vergorene Wein, ist die Ursache von Berauschung, Gewalttat und Leiden. Der eine Wein, könnt ihr lesen, Speisopfer könnt ihr nachlesen, da wird Wein geopfert im Heiligtum. Das ist ein Opfer der geweihte Opfer der Frömmigkeit auf dem Altar Gottes. Und der andere Wein ist der Bacchuswein, wenn ihr so wollt, wird dem Bacchus geweiht. Das ist die Ursache des Unglaubens und der Selbstzerstörung. Der eine Wein ist also ein Sinnbild geistlicher Segnungen, Das andere ist ein Symbol göttlichen Zorns. In der Offenbarung könnt ihr lesen. Unvergoren, eingegossen, der Wein des Zornes Gottes. Also der eine Wein ist das Wahrzeichen des ewigen Heils. Das andere ist der Wein, Wahrzeichen des ewigen Verdammnis. Das heißt, in der Offenbarung drin, es werden keine Trunkenbolde in den Himmel kommen. Und so könnt ihr selbst überlegen, wie gesagt, ob Jesus alkoholisierten Wein gemacht hat oder Traubensaft gemacht hat. Für mich ist es ziemlich klar, dass es Traubensaft war. Und Sprüche 20, Vers 1, könnt ihr so einen Vers lesen zum Beispiel. Ein Spötter ist der Wein, ein Lärmer der Rauschtrank und jeder, der davon taumelt, ist unweise. Wir aber sollen weise Menschen sein. Oder von Johannes dem Täufer, Lukas 1, Vers 15, heißt es, denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon vom Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Oder in Richter 13, Vers 4, die Mutter von Simson, da hieß es, und nun hüte dich und trinke weder Wein noch Rauschtrank und iss ja nichts Unreines. Also im Zusammenhang können wir richtig erkennen, welcher Wein gemeint ist, vergoren oder unvergoren. Und ich denke, dass Jesus auf die Welt kam, um uns von Süchten jeglicher Art frei zu machen und nicht süchtig zu machen. Und er möchte gerne, dass wir zu freien und willensstarken Menschen werden, dass wir einen positiven Charakter haben. Und wir können von Maria lernen, wie man Vertrauen haben kann in Jesus. Und von diesem Weinwunder können wir lernen, dass Jesus uns auf unspektakuläre Weise hilft. Und im Psalm 37, Vers 4 heißt es ja, habe deine Lust am Herrn und der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Amen.